So, guten Morgen. Es ist jetzt schon fast ein Monat her, dass ich das letzte Mal hier gepredigt habe. Und das Thema von meinen letzten Predigten hier, das war natürlich Weihnachten und die Bedeutung von Weihnachten für uns. Aber vor der Weihnachtszeit haben wir uns ein bisschen mit dem Vaterunser beschäftigt. Und das möchte ich nicht unvollendet lassen und uns heute und auch die nächsten Male so ein paar Abschnitte anschauen, die sehr interessant sind. Und heute geht es um einen Teil, der mir schon ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat in der Vorbereitung. Es geht um den Teil im Vaterunser, in dem steht: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Das ist eine interessante Stelle. Und was mir als erstes auffällt, ist das Folgende: Alle Bitten im Vaterunser, die wir bis jetzt gesehen haben, das sind prägnante Sätze, wo ein Punkt dahinter steht. Also eine Aussage: Dein Reich komme, Punkt. Dein Wille geschehe, Punkt. Und hier ist kein Punkt vor diesem Text. Hier ist ein Und. Diese Bitte ist irgendwie ganz mit der vorherigen zusammengeschlossen, gehört irgendwie zusammen. Da steht: Unser heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Irgendwie scheint da eine Verbindung zu sein mit dem täglichen Brot und mit der Vergebung, auch wenn es komisch klingt und wenn es interessant ist. Der einzige logische Schluss, den ich finden kann, ist irgendwie: Wir brauchen für unser Leben sowohl das tägliche Brot wie auch die Vergebung. Das ist eins, ohne das andere können wir nicht leben. Wenn wir also bitten, gib uns unser tägliches Brot, dann machen die meisten Menschen mit. Das ist auch logisch, wir brauchen das. Ne? Wir brauchen unser tägliches Brot, wir brauchen das für den Alltag, was wir so brauchen. Und dann kommt eben dieser Teil mit der Vergebung und mit der Schuld. Und das ist wieder so ein Teil, wo wir uns manchmal fragen, warum steht denn das da und warum steht es überhaupt so da? Und das Wort Schuld oder Sünde, mit dem können wir erst recht nicht so viel anfangen, weil es in unserem normalen Sprachgebrauch eigentlich nicht mehr so viel drin ist. Wer redet denn schon von Sünde? Außer die Tante Bertha, wenn die mal wieder ein Stück Kuchen gegessen hat, da sagt sie: Heute habe ich wieder gesündigt. Oder bei Verkehrssündern spricht man noch von dem Wort Sünde. Aber sonst kommt er in unserem Alltag eigentlich nicht vor. Außer wir unterhalten uns fromm über Gott oder so. Aber im Alltag sprechen wir nicht über Sünde. Warum eigentlich? Und wie gehen wir mit dieser Vaterunser-Bitte um? Was bedeutet sie? Und ich gebe zu, es wird jetzt heute ein bisschen theoretischer als sonst, weil das wirklich eine interessante Aussage ist, die gar nicht so leicht zu verstehen ist. Ich möchte heute diese Aussage in drei kleinen Stichpunkten anschauen: Vergebung, vergeben und abgeben. Und das erste finde ich sehr interessant, weil als ich über diesen Abschnitt nachgedacht habe, sind so manche Fragen bei mir aufgetaucht. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Warum müssen wir Gott überhaupt um Vergebung bitten? Es ist doch so, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und unsere Schuld mitgenommen hat. Warum müssen wir dann immer wieder fragen? Es ist doch schon passiert, schon vor langer Zeit. Warum müssen wir immer wieder um Vergebung bitten? Es ist so, dass Gott so einen Stempel hat, ne? Jetzt hat er gesündigt. Jetzt hat er um Vergebung gebeten, wegwischen. Oh, jetzt hat er wieder geschuldigt, wieder Vergebung. Schuld, Vergebung, Schuld, Vergebung. Und wenn man irgendwann die Vergebung verpasst, dann hat man mal zwei oder drei Stempel nebeneinander und dann hat man ein Problem. Funktioniert das so? Könnte man auf den Gedanken kommen? Oder mir ist auch die Frage aufgekommen, mit dem kleinen Wörtchen: Wie, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ist das eine Voraussetzung? Wenn ich nicht vergebe, wird mir nicht vergeben? Ist das so eine Tür, von der wir noch nicht so wissen? Also wir sind gerettet durch Gott und haben das ewige Leben, aber wenn ich nicht vergebe, dann komme ich in die Hölle. Ganz krass spitz ausgedrückt. Gibt es so ein Hintertürchen, wo wir unsere Gnade verlieren können? Es ist jedenfalls eine harte Aussage. Wie ist das? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, als ihr diesen Abschnitt gelesen habt? Können wir die Vergebung Gottes verspielen? Vielleicht sogar unbewusst? Und wir merken es gar nicht und am Ende sagt Gott, Pech gehabt. Du hast dem und den nicht vergeben, den du auf der Straße bös angeschaut hast und er war dann sein Leben lang beleidigt und du hast nicht um Vergebung gebeten oder hast ihn nicht vergeben. Du kannst hier nicht rein. Ich weiß, ich sage das alles überspitzt, aber man könnte in diesen Gedankengang reinrutschen. Was bedeutet denn dieser Satz, vergib uns unsere Schuld? Es kommt ja noch dazu, Jesus bringt das Vaterunser nicht irgendwelchen Heiden bei, Leute, die Vergebung brauchen, die Jesus noch nicht kennen. Er bringt es seinen Jüngern bei, denjenigen, die eigentlich das Ganze schon gecheckt haben müssen. Oder man könnte sagen, er bringt es den Christen bei. Es ist nicht irgendeine Aussage für Leute, die noch nie von Jesus gehört haben, die noch keine Erlösung erfahren haben. Wie gehe ich damit um? Ich denke, wir müssen hier unterscheiden lernen mit zwei Begriffen und ja, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, mit der stellungsmäßigen Vergebung. Ich glaube nämlich, und das ist auch meine Überzeugung, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und dass er stellungsmäßig für mich diese Päckchen hier, die Tabea mitgebracht hat, dass er die alle mitgenommen hat. Und dass diese stellbezogene Vergebung, die garantiert mir die Erlösung. Er ist für meine Sünden gestorben, nicht nur für die ich schon getan habe, sondern auch die zukünftigen. Ein für alle Mal, das ist unverrückbar und unumkehrbar. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat ziemlich teuer bezahlt dafür, dass meine Sünden jetzt weg sind. Für die Vergangenen und die Zukünftigen. Es ist erledigt. Jesus ist an meiner Stelle gestorben. Das ist die stellungsmäßige Vergebung. Aber jetzt könnten wir dann auf den Gedanken kommen, das haben auch so manche Gemeinde im Neuen Testament ist in diesen Weg reingerutscht. Gut, Jesus ist für mich gestorben, meine Sünden sind vergeben, auch die zukünftigen, da kann ich ja jetzt machen, was ich will. Es ist ja egal, wie ich lebe, meine Sünden sind eh vergeben, ich kann tun und lassen, wie es mir so gefällt, das ist alles okay, Jesus wird mir schon vergeben. Aber dann kommt so ein Text wie dieser im Vaterunser, wo steht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist anscheinend doch nicht ganz so einfach. Und hier geht's, glaube ich, um eine beziehungsmäßige Vergebung. Jesus lehrt das Vaterunser nicht, um uns irgendwelche grundlegenden Aussagen beizubringen, sondern er lehrt es uns, dass wir eine Beziehung eingehen. Deswegen steht ja auch da Vaterunser. Das ist praktisch die Erlaubnis, die Jesus seinen Jüngern gibt, Gott auch Vater zu nennen. Das kommt sonst vorher nicht vor in der Bibel, dass man Gott Vater nennen darf. Das hat sich kaum jemand getraut. Im Alten Testament hat es David ein paar Mal gemacht, aber sonst keiner. Gott als Vater, so eine enge Beziehung. Und darum geht es hier. Es geht um Beziehung. Die beziehungsbezogene Vergebung, die geht auf die Tatsache zurück, dass wenn wir sündigen, wenn wir was Falsches machen, dann beleidigen wir Gott. Dann betrüben wir ihn. Dann ist er traurig. Steht auch in Epheser 4, Vers 30. Gott hat uns unsere Sünden vergeben. Wir sind gerettet, aber wir können ihn immer noch betrüben. Dazu habe ich zwei Beispiele. Vielleicht hilft es ein bisschen zu verstehen. Das erste ist, ein Paar schließt die Ehe, sind verheiratet. Und nach der Hochzeit denkt sich die eine Seite, gut, jetzt sind wir verheiratet, jetzt ist es amtlich, jetzt kann ich ja machen, was ich will. Und dann wird tüchtig fremdgegangen, dann wird beleidigt, getäuscht, ignoriert. Und tatsächlich, diese Taten, so schlimm sie auch sind, die ändern erstmal nichts an dem Status. Sie sind immer noch verheiratet. Bis zum Zeitpunkt, wo eine Scheidung eingereicht wird, sind sie verheiratet. Aber was für eine Ehe ist das? Eine Ehe, die traurig ist. Eine Ehe, die getrübt ist vor diesem Vertrauensbruch. Eine Ehe, die von Traurigkeit von der einen Seite und Gleichgültigkeit auf der anderen Seite geprägt ist. Und das Spannende ist, dass Gott tatsächlich nicht kündigt. Gott reicht die Scheidung nicht ein. Wir verlieren unsere Ewigkeit vielleicht nicht. Wir verlieren sie selbstverständlich nicht, weil der Tod am Kreuz unsere Sünden vergeben hat. Aber unsere immerwährenden Sünden und Verfehlungen vom Alltag, die trüben diese Beziehung so arg, dass fast kein Miteinander mehr möglich ist, wenn wir nicht um Vergebung bitten. Darum geht es hier. Es geht nicht darum, dass wir unsere Ewigkeit irgendwie verspielen können. Es geht um unsere Beziehung mit Gott, die wir trüben, die wir zerstören immer weiter, wenn wir die Sünde zwischen uns liegen lassen, wenn wir nicht um Vergebung bitten. Oder ein zweites Beispiel, ein kleiner Junge, der sündigt gegen seinen Vater oder der beleidigt ihn oder der sagt, ich hasse dich oder was auch immer. Der Vater, der liebt das Kind trotzdem. Der wird das Kind nicht ausstoßen aus der Familie, jedenfalls ein guter Vater nicht. Er wird es nicht ausstoßen, er wird es weiterhin lieben. Und trotzdem ist die Beziehung zwischen den beiden mindestens getrübt, bis diese Sachen aus dem Weg geräumt werden, bis der kleine Junge kommt und um Verzeihung bittet. Darum geht es hier. Es geht darum, dass wir nichts zwischen uns und Gott in unsere Beziehung hineinlassen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn wir das annehmen, dass Jesus wirklich für mich am Kreuz gestorben ist, das ist unverrückbar. Das geht nicht mehr weg. Aber wie funktioniert das, wenn ich das akzeptiere und das wahrnehme, dass Jesus für mich gestorben ist und ich danach den ganzen Müll doch noch zwischen mir und Gott lasse? Und wenn dieses Päckchen immer größer wird und am Ende nichts anderes drin ist im Koffer außer dieses Päckchen, dann wird es ganz schön schwer. Deshalb bekennen wir Gott unsere Sünden. Deshalb sagen wir auch heute noch, vergib mir meine Schuld. Deswegen beten wir im Vater unser, vergib mir meine Schuld. Weil es um diese Beziehung geht. Weil wir eine innige Gemeinschaft mit Gott haben wollen, der uns liebt, der uns schon vergeben hat. Es geht hier um die wichtigste Beziehung, die wir in unserem Leben haben. Darum geht's. Um diese Art von Vergebung. Aber wir wollen jetzt weitergehen und uns noch das Anhängsel aus diesem Satz im Vaterunser anschauen. Da steht nämlich, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da geht es noch weiter. Wir bekommen noch einen Auftrag. Wir sollen auch vergeben. Und diese Vergebung ist eng mit der Vergebung Gottes verknüpft. Und es mag ein bisschen wehtun, aber es macht auch Sinn. Wie kann eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, eine Ehe, wie kann das funktionieren? Mann und Frau lieben sich, aber der Mann, der hasst das Kind der Frau, der kann es nicht leiden. Wie kann diese Frau dann eine gute Beziehung zu diesem Mann führen? Es geht darum, wie kann Gott eine gesunde Beziehung zu mir führen, wenn ich zu den anderen Kindern Gottes, zu meinem Mitmenschen, keine gute Beziehung führe, wenn da was dazwischen liegt, wenn ich nicht vergeben kann. Wie funktioniert das? Und gerade bei uns Christen ist es so, dass wir da nicht wirklich gefeit sind von diesen Gefühlen. Ein Pastor hat mal berichtet von zwei Brüdern, er hat geschrieben im Tagebuch, ich kannte zwei Brüder, die Jahre hindurch bitteren Streit hatten. Sie gehörten zur selben Gemeinde und bekannten demselben Herrn, aber gingen wie Fremde aneinander vorüber. Da wurde der eine todkrank und er trug mir auf, seinen Bruder zu bitten, ans Sterbebett zu kommen, angesichts der Ewigkeit und sich mit ihm zu versöhnen. Er sagte, ich halte es so nicht mehr aus. Und als ich dann zum Bruder ging, war ich nicht auf die Antwort gefasst, die er gab. Sagen Sie meinem Bruder, ich halte es noch lange aus. Wie viel erschreckende Unversöhnlichkeit ist manchmal unter uns Christen zu finden. Wir, von denen man so sagt, wir leben aus der Vergebung und trotzdem ist oft so viel Unversöhnlichkeit da. Es ist ja so bei dem Schaden, den jemand uns antut. Wenn jemand uns was zugefügt hat, dann funktioniert unser Gehirn außerordentlich gut. Wir neigen dazu, das nicht zu vergessen. Das bleibt dann da. In der Beziehung haben wir so ein Elefantengedächtnis. Wie zum Beispiel ein Zoobesucher in dem Video, das ich jetzt zeigen möchte, das sehr interessant ist. Tja, selber schuld, oder? Geschieht ihm recht. Ich muss zugeben, als ich das Video gesehen habe, zum ersten Mal dachte ich mir, oh, das hat er gut gemacht, der Elefant. Aber was ist für ein Gedanke hinter dieser Aussage? Obwohl unsere Moral eigentlich sagt, Rache ist nicht gut, freuen wir uns über eine gelungene Vergeltung irgendwie. Was hier vorgefallen ist, das befriedigt unseren Gerechtigkeitssinn. Das ist der Junge, der hat sich fies verhalten und jetzt wird er dafür bestraft. Das ist irgendwie in uns drin. Und es macht diese Aussage, auch wenn wir die natürlich nie sagen, aber dieser Gedanke, Rache ist süß, da ist doch was dran. Fast jeden Film, den wir anschauen, geht es darum, dass irgendwem ein Leid passiert, dass irgendjemandem was Schlimmes passiert. Und dann im Lauf des Filmes bekommt diese Person Fähigkeiten oder hat einen guten Plan oder bekommt Superkräfte oder was auch immer. Und am Ende kriegt der Bösewicht die Rechnung für das, was er getan hat. Und wir jubeln und denken innerlich, ja, toll, das ist irgendwie in uns drin. Aber es ist gar nicht so leicht, es irgendwie anders zu leben. Wenn uns großer Schaden zugefügt wird, dem Verursacher zu vergeben, das ist keine einfache Sache. Die Familie von dem französischen Polizisten Daniel Neville, der in der Fußballweltmeisterschaft 98 von Hooligans so schwer verletzt wurde, dass er nur noch im Wachkoma gelebt hat von da an, beim Gerichtsverfahren haben die Hooligans dann seine Frau um Vergebung gebeten. Sie haben bereut und gesagt, es tut ihnen leid. Und die Frau, die hat geantwortet, nein, nach dem, was ihr meiner Familie angetan habt, kann ich ihnen nicht vergeben. Und wenn wir das hören, dann denken wir, nachvollziehbar. Das ist absolut nachvollziehbar. Hart. Aber doch steht hier, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ist eine sehr harte Forderung, die da drin steht. Und die wir so leichtfertig runterbeten in unserem Alltag. Und es ist gar nicht so leicht. Wie wichtig diese Sache für Gott ist, sehen wir in einer anderen Geschichte, die Jesus in Matthäus 18 Verse 21 bis 35 erzählt. Ich möchte euch diese Geschichte kurz vorlesen, ein bisschen abgewandelt. Da waren zwei Angestellte in einer Firma. Der eine war ein Prokurist und der andere war nur der Türsteher. Großzügig hatte der Prokurist dem Türsteher ein paar Euro geliehen. Nun konnte der Mann leider nicht zurückzahlen. Verständlich, dass der Prokurist ärgerlich war. Ungefähr gleichzeitig stellt sich heraus, dass eben dieser Mann zum Schaden seiner Firma eine ungeheure Summe an Geld unterschlagen hatte. Er wird in die Chefetage zitiert und ist am Ende seiner Karriere. Sein persönlicher Ruin vorhersehbar, von der Familie ganz zu schweigen. So fällt er vor dem Chef auf die Knie und bittet um eine Stundung des Betrages. Er will das alles zurückzahlen. Was sagt man ja nicht alles in seiner Angst? Und der Chef, aus unerklärlichen Gründen, hat er Mitleid mit seinem Mitarbeiter Und er lässt ihm das Geld und macht einen Strich unter die ganze Sache. Als der Prokurist das Chefzimmer verlässt, begegnet er zufällig den Türsteher, der ihm ein paar Euro schuldete. Voller Zorn greift er nach ihm und der Kollege will ihm alles bezahlen, aber der Prokurist bleibt hart. Er lässt die Polizei rufen und der Mann wird festgenommen. Dieses Verhalten spricht sich auch bis zum Chef herum und der ist maßlos enttäuscht. Die paar Euro. Er hätte von seinem Prokuristen was ganz anderes erwartet. Nun aber macht er alles rückgängig und lässt den Prokuristen verhaften. Jesus erzählt die Geschichte ein bisschen anders. Aber ihr habt sicherlich verstanden, um was es geht. Jesus redet hier vom Himmelreich. Nicht von unserer Erde hier, sondern vom Himmelreich. Und das macht die ganze Sache ein bisschen herausfordernd. Und ich weiß, dass diese Aussage uns vielleicht keine große Freude macht, weil es ein bisschen wehtut. Aber Gott verknüpft die gute Beziehung zu uns tatsächlich mit unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen. Wenn unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen getrübt ist, hat das einen Einfluss auf unsere Beziehung mit Gott. Was das bedeutet, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß es nicht genau. Das heißt nicht, dass ich in die Hölle komme deshalb. Aber es hat Konsequenzen, die für Gott wichtig sind. Für Gott ist es absolut wichtig, dass wir ein gutes Miteinander haben. Wir haben keinen Freibrief. Nur weil Jesus für uns gestorben ist, können wir uns verhalten, wie wir wollen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist nicht leicht. Und manchmal tut es sogar weh, weil Menschen uns ja schlimm verletzen können. Und trotzdem sagt Jesus, dass wir das tun sollen. Es geht um unsere verletzte Seele. Es geht um unsere Beziehung mit unseren Mitmenschen, aber noch viel mehr um unsere Beziehung mit Gott. Und die wird getrübt. Und auch wenn wir vielleicht das ewige Leben nicht verlieren, hat diese unversöhnliche Haltung unsererseits Konsequenzen, die wir nicht wirklich abschätzen können. Und deshalb ist diese Aussage so wichtig. Aber es stellt sich natürlich die Frage, es gibt doch manche Situationen, vielleicht kennt ihr das, wo ich einfach nicht vergeben kann. Ich will es vielleicht, aber der Schmerz sitzt so tief und es fällt so schwer. Und dann sage ich vielleicht aus, ja Gott, ich vergib ihm. Und eine Stunde später kommen schon wieder diese Gedanken. Oh, diese Wut kommt auf. Und dann denkt man sich, habe ich jetzt nicht richtig vergeben? Und dann kommen sogar Schuldgefühle auf, weil ich es nicht richtig gemacht habe. Ich habe einen Bericht gelesen von einer Frau, die vergewaltigt worden ist. Und die ganze Familie hat ihr gesagt, du musst dem Mann vergeben. Und sie war Christin, also hat sie es ausgesprochen, ich vergebe ihm. Und trotzdem war immer diese Wut in ihr drin. Und dann zusätzlich zu dem Schrecken, das sie erleiden musste, kam plötzlich auch noch die Schuld dazu, weil sie nicht vergeben konnte. Das hat sie noch mehr zerfressen. Ist es das, was Gott will? Dass dieser Aufruf zur Vergebung uns innerlich so zerfrisst, dass wir uns selbst noch schuldig fühlen? Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass das so ist. Aber was können wir in so einer Situation tun? Wie kann ich innerlich frei werden, wenn jemand mir Unrecht gemacht hat, das ich kaum ertragen kann, das mich innerlich blockiert? Wie komme ich zurecht, wenn ich Rachegefühle habe? Weil die sind in uns drin. Und die können wir nicht so leicht unterdrücken und sagen, das spüre ich nicht. Dieses Gefühl ist mir fremd. Das wird bei mir nicht aufkommen, denn ich bin ein guter Christ. Das geht einfach nicht. Diese Gefühle, die kommen. Das weiß Gott genauso. Paulus sagt was Schönes im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 19. Er sagt, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst es dem Herrn. Wir sollen die Sache Gott überlassen. Einerseits ist es für Paulus hier absolut selbstverständlich, dieses Bedürfnis nach Rache. Das ist für ihn selbstverständlich. Das kommt in uns auf. Das ist, da können wir nicht behaupten, das kommt einfach nicht. Das ist in uns drin. Das können wir nicht verleugnen. Natürlich würde ich mich am liebsten rächen, wenn jemand meinem Kind was antut. Da kommt die Wut hoch. Und wenn sie nicht hochkommen würde, dann würde was mit mir nicht stimmen. Aber wie gehe ich damit um? Dieser Wunsch zu rächen, der ist natürlich. Das ist heute so und das war damals bei Paulus genauso. Meint ihr, der Paulus, der hat sich steinigen lassen und hat sich gedacht, ach, ich habe die so lieb, die Leute, die mich gerade mit Steinen bewerfen. Das war für ihn auch nicht leicht. Es gibt eine Stelle, wo Paulus selbst, Es gibt eine Stelle, wo Paulus das selbst aussagt. Da gab es einen Mann, einen Schmied, der hat dem Paulus so zugesetzt, dass Paulus richtig Wut auf dem hatte. Und am Ende vom 2. Korintherbrief schreibt er, ihr wisst, was dieser Schmied so und so mir alles angetan hat. Ihr wisst es genau. Aber ich habe es Gott abgegeben und Gott wird sich an ihm rächen, wenn es sein Wille ist. Harte Aussage, was der Paulus da sagt. Weil der Paulus mit seinen Gefühlen da auch nicht einfach die ausschalten kann. Aber Paulus weiß genau, ich kann es Gott abgeben. Ich lege es in seine Hände. Ich gebe die Rache ab. Und was Gott tut, das ist seine Sache. Wie er es tut, ich habe keine Ahnung, wie er das regeln wird. Ich weiß es nicht. Aber es ist nicht mehr meine Sache. Ich übergebe es Gott. Und ich denke, das ist ein Weg, wie wir mit solchen Situationen umgehen können. Manchmal schaffen wir nicht, die Vergebung auszusprechen. Dann können wir es abgeben. Das wird die Gefühle nicht auslöschen. Die Wut wird immer noch in uns sein. Aber der Brocken ist nicht mehr da. Den Brocken, den trage ich nicht weiter mit mir rum, den gebe ich ab. Ich habe letzte Woche so ein Bild gesehen von einem Menschen mit einem riesigen schwarzen Sack mit Last. Das trägt er mit sich rum und dann kommt er zum Kreuz, legt es ab und sagt, lieber Gott, nimm dieses Gewicht von mir, nimm diese Schuld von mir, das ist so schwer für mich. Und dann sagt er, Amen, nimmt den Sack und geht wieder. Wie oft machen wir sowas? Wir bitten mit Worten um Vergebung, um Hilfe, um Beistand, aber geben nicht ab. Wollen unsere Wut, unsere Rache, unsere schlimmen Gefühle, unseren Packen an Schuld unbedingt behalten. Aber Paulus sagt, gib's ab. Und ich denke, das ist eine echt tolle Möglichkeit, die wir haben. Weil Jesus sagt es auch, legt's bei mir ab, kein Problem, ich kann's tragen. Ich kann's tragen. Lasst uns das auch tun. Wenn wir nämlich abgeben, können wir Dinge viel differenzierter sehen. Wie gesagt, die Gefühle sind vielleicht nicht weg, aber wir können die Situation anders sehen. Wir können vielleicht sogar so weit kommen, wie das, was Paulus ein paar Verse weiter sagt im Römerbrief 12. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Wenn wir schaffen, abzugeben, ist vielleicht die Wut und der Schmerz nicht weg, aber wir können vielleicht anders mit den Menschen umgehen. Ein Christ in Südchina hat Folgendes praktiziert. Sein Reisfeld, der lag an einem Berghang und während der Trockenzeit musste man mit einem Drehdraht Wasser vom Bewässerungsgraben hoch aufs Feld pumpen. Und das hat er gemacht, jeden Tag, und unterhalb von seinem Feld waren zwei Felder von seinem Nachbarn. Und mit großer Mühe hat er das Wasser hochgepumpt und mitten in der Nacht ist der Nachbar hin und hat den Damm durchstochen, dass das Wasser in die Felder von ihm fließt. Und dieser junge Christ, der kommt hin und sieht das, ist wütend, flickt den Damm und pumpt wieder Wasser auf sein Feld. Und in der Nacht kommt der Nachbar schon wieder und sticht es durch und das ganze Wasser fließt in die unteren Felder. Und das passiert 3-4 Mal und der junge Christ, der wird jedes Mal wütender und sucht seine anderen Freunde und fragt, was mache ich jetzt? Der Wunsch nach Vergeltung ist so groß, aber ist es richtig? Und ein älterer Christ, der sagt dann, wenn wir bloß versuchen, das Richtige zu tun, sind wir armselige Christen. Wir müssen mehr als das tun, was richtig ist. Keine leichte Aussage. Am nächsten Morgen ist der junge Christ zu den Feldern gegangen und hat die zwei Felder des Nachbarns erst mit Wasser bepumpt. Und am Nachmittag hat er dann noch sein eigenes mit Wasser vollgepumpt. Und der Nachbar, der war so überrascht, dass er zu ihm ging und fragte, warum er das getan hat. Und nach mehreren Gesprächen ist er schließlich auch Christ geworden. Es hat ihn überrascht. Es geht nicht darum, dass wir Vergebung unbedingt aussprechen müssen. Es geht nicht darum, dass wir Gefühle unterdrücken, weil wir dadurch Schuldgefühle bekommen. Es geht darum, dass wir unsere Probleme bei Gott abgeben dürfen und dann frei sind, auch mal dem Bösen Gutes zu tun. Wie der Jahresspruch vor ein paar Jahren. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Guten. Hat sogar Jesus getan. Petrus schreibt, Jesus, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Jesus hat es auch abgegeben. Auch für Jesus war es nicht leicht. Auch Jesus hat gebeten, dass der Kelch an ihm vorübergeht, dass er dieses Leid nicht erleben muss. Aber er hat es abgegeben. Und das finde ich wichtig und großartig und das ist auch der Abschluss. Gott vergibt uns unsere Schuld vollkommen. Wir können mit ihm Frieden haben. Wir bekommen ewiges Leben und das ist unverrückbar, weil das, was Jesus getan hat, das können wir gar nicht kaputt machen, so sehr wir uns auch anstrengen. Aber diese Gnade soll uns jetzt dazu bringen, dass wir untereinander vergeben. Das ist der Wunsch Gottes, dass wir eine Beziehung haben mit ihm und dass diese Beziehung nicht getrübt ist durch Schuld und durch Sünde. Und wir dürfen auch das, was uns belastet, bei Gott abgeben. Und ich finde diese Unterscheidung wichtig, vergeben und abgeben. Es ist vor allem wichtig für Menschen, die von Schuld betroffen sind, die über eine Beleidigung hinausgehen. Menschen, die Opfer von massiven Beeinträchtigungen waren. Und ich finde, manchmal erlebt man das, dass Christen, Geschwister hingehen und der Person in den Kopf reden, du musst vergeben, du musst vergeben. Und das macht so eine große Last. Und das kann so einen großen Schaden aufbringen. Weil es manchmal einfach menschlich nicht machbar ist. Menschlich nicht machbar. Gott kann es tun. Und deshalb haben wir diese Möglichkeit abzugeben und sagen, Gott, nimm's. Ich kann den immer noch nicht leiden. Ich kann den nicht einmal sehen. Aber nimm das. Mach was draus, weil ich krieg das nicht auf die Reihe. Und das dürfen wir. Wir dürfen aus unseren Gefühlen keine Mördergrube mehr machen. Wir dürfen es Gott abgeben und dann frei sein. Wir müssen nicht unser Säckchen bei Gott ablegen und danach wieder mitnehmen. Und das finde ich, diese Möglichkeit, die gibt uns Gott. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.